Sali Eveli, danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Willst du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
Ja, hallo Jan, freut mich, dass ich da sein kann. Danke vielmals für die Einladung. Aber wie schon gesagt, ich bin Evelyn. Ich bin selbstständige Fotografin und studiere noch Archäologie und Ägyptologie.
Du schreibst auf deiner Homepage, wenn man mit dir anfängt, über Ägypten redet, können deine Augen verglänzen. Und dann habe ich so weitergeschaut und dann habe ich so gesehen, dass du das KV gemacht hast in der Bank.
Genau.
Und dann habe ich mir so überlegt, wie kommt man vom KV auf Ägypten? Kannst du mir mal die Reise erzählen?
Ja, klar. Also das war natürlich eine lange Entwicklung. Also ich habe ja eben angefangen mit dem KV. Ich war vorher noch ein Jahr im Gymi. Die dritte Oberstufe habe ich eine Art im Gymi gemacht. Mehr mit dem Hintergedanken, falls ich keine Lehrstelle finde, könnte ich im Gymi bleiben. Ich habe dann eine gefunden auf der Bank, so wie ich das eigentlich wollte damals. Und dort mich aber auch gerade schon dazu entschieden, gleichzeitig Pro Natura zu machen. Weil ich eigentlich schon so ein bisschen im Hinterkopf hatte, dort will ich nicht für immer bleiben.
Und aber es ist eine gute Basis.
Genau. Man hat dann immer einen Plan B und es gibt einem so eine gewisse Sicherheit.
Und ja. Nachher?
Und nachher bin ich von der Bank eigentlich direkt in die Passerelle. Ich habe dann eben Matura, die Erwachsenen-Matura nachgeholt. Und ja, dann wieder eigentlich ohne Pause direkt dort.
Aber warum Ägypten? Also, ich verstehe natürlich, aber ist das so eine Faszination aus der Kindheit?
Das
oder?
Ist schon von früher, okay. Ja. Und natürlich hat mich das immer ein bisschen begleitet, aber irgendwie so als 16-Jährige entscheidest du dich noch nicht so für so etwas. Das hat dann ein bisschen mehr Zeit gebraucht.
Aber was waren die ersten Berührungspunkte mit Ägypten? Hast du einen Film gesehen? Oder?
Also ich kann mich noch gut erinnern, dass so das erste Mal, als ich die Faszination gespürt habe, war, als meine Schwester einen Vortrag hatte über Ägypten in der Schule.
Okay.
Irgendwie so war das.
Und dann die Pyramiden, oder was ist
genau, das? Genau, also mich haben die Mumien, Pyramiden, halt ganz das Klassische hat mich mega fasziniert. Und auch halt die Hieroglyphen, die Sprache, die man so ein bisschen erlernen allgemein zu Sprachen, hat mich immer fasziniert.
Und wie ist denn so ein Studium aufgebaut? Erzähl mal, du bist jetzt im Master.
Genau.
Ja, aber jetzt so das erste Jahr, also, dass man ein bisschen das Bild bekommt.
Es ist, dort, wo ich studiere, in Basel, ist das ein bisschen kompliziert. Also man studiert im Bachelor eigentlich Altertumswissenschaften. Da kann man sich einen Schwerpunkt auslesen. Dort habe ich natürlich schon den Schwerpunkt Ägyptologie gewählt. Und dann tut man eigentlich im Master darauf aufbauen und macht dann wirklich den Master in Ägyptologie.
Und was kann man nachher machen? Ausgrabungen?
Ja, man hat dann eigentlich sehr vielseitige Kompetenzen. Also wenn man Ägyptologie studiert, lernt man ja auch viele Grundlagensachen wie präsentieren und okay. Recherchieren. Und hat dann eigentlich eine sehr breite Basis, um auch darauf aufzubauen in andere Richtungen.
Und ich habe gesehen, so ein Instagram-Highlight von dir war auch in Kairo. Mhm. Und du bist ja dann auch in so einer Pyramide rein,
ja,
bei den Grabräubern. Wie fühlt man sich da, wenn man als Grabräuber in eine Pyramide reingeht?
Also als Grabräuber bin ich ja noch nie in einer Pyramide.
Ja, aber der Eingang, fühlt man sich ja. Auch ein bisschen als... Es ist ja nicht der Haupteingang, hast du gesagt.
Genau, oder? Es ist der Nebeneingang, wo eigentlich Grabräuber geschaffen haben damals. Und es fühlt sich schon allgemein halt sehr speziell an, in eine Pyramide reinzugehen. Halt auch besonders, weil das so der erste Faszinationspunkt ist, den eigentlich jeder hat. Oder fast jeder, der sich mit Ägypten beschäftigt, ist so Pyramide als Kind, oder? Und dann irgendwie mit 20, 25 bist du dann das erste Mal dort und dann ist das schon beeindruckend.
Wie sind denn Pyramiden erbaut worden? Weiss man da schon ein bisschen mehr, oder?
Ja, da gibt es
ja immer noch von Theorien.
Genau, da gibt es verschiedene Theorien.
Wer ist für dich am plausibelsten?
Da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Aber so Anhaltspunkte?
Ja, es gibt halt die sehr...
Mich interessiert
es. Ja, es gibt so die eigentlich breit vertretenen Meinungen, dass es entweder mit einer Rampe erbaut worden ist, dass außerdem aus Sand oder Lehm Rampen erbaut worden sind, wo man im Nachhinein dann wieder zurückgebaut hat. Oder halt das Gleiche mit der also langgestreckten Rampe. Oder entweder okay. Entlang der Pyramide oder ja. Langgestreckt. Und dann sind so wahrscheinlich auch verschiedene Zugsysteme zum Einsatz
gekommen. Und wie lange geht man davon aus, dass man so eine Pyramide baut hat? Also man muss ja x Jahre.
Ja, das muss sich sicher auf die Regierungszeit von einem Pharao beschränkt haben. Weil das ist eigentlich sein Grabmal. Und der fängt mit dem an, sobald er auf den Thron kommt. Okay. Oder relativ früh. Und wenn er dann stirbt, ist ja seine Zeit, um das Bauen eigentlich vorbei. Also sehr lange
kann
das nicht durchziehen. Ja, ja,
so Maximum. Ja. So.
Ja.
Und wie reagiert Ägypten, wenn jetzt so ausländische Ägyptologen kommen? Ist da Konflikt da?
Ja,
ist das eine Zusammenarbeit?
Ja, in den letzten Jahren gibt's schon, merkt man, bisschen, dass sie sehr stark auch wollen, wieder mehr selber machen. Und das ist auch gut so. Das ist ihr gutes Recht, ihr Land, ihre Geschichte. Das Ziel von beiden wäre eigentlich, dass man mehr miteinander schafft.
Wie überall, oder?
Genau, dass man auch voneinander profitiert. Die einen haben mehr lokales Wissen, das ist ihre Geschichte. Und wir haben eine Art mehr schon, ich sage jetzt, die wissenschaftliche Seite, wo wir halt schon mehr Erfahrung haben einfach drin. Und am besten ist es so, wenn man das zusammenschliessen kann.
Und jetzt, wenn du so Kairo gehst, so eine Pyramide, sind da dann auch andere Universitäten dran? Also
ja,
ist
ja.
Das auch so bilateral?
Genau, also ich arbeite ja nie bei der Pyramide. Ich war jetzt mehrmals in Luxor, in der Nähe vom Tal der Könige.
Okay.
Und dort ist sie auch sehr breit gestreut. Also dort sind Spanier, Leute aus Polen, Deutsche sind auch sehr gut vertreten. Genau, also da gibt es wirklich von allerlei Ortschaften.
Und wie muss ich mir denn so einen Tag vorstellen von Evelyn dort unten?
Man steht sehr früh auf, damit man halt nur in den kühlen Morgenstunden kann die strenge Arbeit erledigen kann. Dort, wo ich damals dabei war, war ich ja einfach studentische Hilfskraft gewesen. Das heisst, du bist in einem Bereich zuteilt, wo du eine Art die Spezialisten unterstützen.
Ah, okay.
Und bei mir war das meistens so in der Fundverwaltung oder in der Bauaufnahme, dass man verschiedene Strukturen untersucht, wie sind die genau gemacht worden oder was sieht man da noch an Spuren von der Herstellung. Das war so ein mein Bereich.
Und wo geht die Ägyptologie an? Kann man da schon irgendwie eine Strömung sagen? Oder gibt es da verschiedene Zweige?
Ja, ich denke, ganz grob gesagt wird sie immer also die zumindest westliche Ägyptologie wird immer mehr interessiert an den Details. Also früher, ganz früher, war es ja wirklich mehr so gewesen, das grosse Schätze suchen und Mumien und Särge suchen. Und heute tut man wirklich auch den kleinen Sachen mehr Aufmerksamkeit schenken.
Und das Land an und für sich reizt dich dann auch? Bist du gern dort?
Sehr, ja.
Was denn? So Sand?
Ja, nein, es ist mehr der Lebensstil. Okay. So die Art der Leute, die sind so ruhig und irgendwie ja, das schöne Abwechslung zu der gestressten Schweiz. Irgendwie ist
Und eben, hat man denn da auch grossen Austausch mit anderen mit? Ausgraben, also macht man dann auch ein Party? Also
ja, es gibt zum Teil so Grabungsfeste, aber das ist dann mehr einfach so eine Art ein Essen, irgendwie, wo dann verschiedene Missionen eine Art zusammenkommen.
Und ich weiss nicht, aber in den ersten so Steckbriefen, die du mir geschickt hast, hast du gesagt, du siehst auch bei der Universität Basel, dass du die Erststudenten oder so auch ein bisschen betreust. Ist das immer noch so?
Ja, genau. Also ich bin im Vorstand von der Fachgruppe. Ja. Und dort geben wir uns natürlich Mühe, dass wir die Studenten abholen können und unterstützen, wenn die Jungen Fragen haben.
Und jetzt so in dieser speziellen Zeit, was sind so für Fragen, die an euch antreten?
Ja, das ist eben genau das Schwierige. Also jetzt gerade ist es überhaupt schwierig, die ersten Studenten zu erreichen, weil die sehr oft halt auch schüch sind oder nicht wissen, dass wir da sind. Und dann gibt es sehr oft halt Leute, die wie untergehen oder sich gar nicht erst melden. Und das ist natürlich auch mega schade.
Und jetzt habe ich auch so mitbekommen, dass du schon auch Ausgrabungen mitgeleitet hast.
Ja, das ist dann aber in der Schweiz.
Ja, in der Schweiz, ja.
Genau.
Schon, und was grabt man denn in der Schweiz aus?
Ja, in der Schweiz gibt es natürlich auch sehr vieles Verschiedenes.
Erzähl mal.
Dort, wo ich jetzt dabei war, war auf dem Klosterplatz Steinsiedler.
Ja.
Dort durfte ich die Stellvertretung übernehmen, die Leitung. Zu dieser Zeit, wo es am meisten vorgekommen ist, war allerdings mein Chef nicht rum. Das heisst, ich war eigentlich dann die Leitung.
Wie fühlt man sich da?
Wie sage ich dem am besten? Ich war ein bisschen überwältigt, weil es natürlich meine erste Grabungsleitung war.
Ja, nicht vergessen.
Das vergisst du sicher nie. Ja.
Und dann noch in einen Einsiedler.
Genau, das ist schon so ein bisschen, ja, eine Art wie ein Kindheitstraum. Ja.
Was hast du rausgeholt? Das erste, magst du dich erinnern?
Das allererste? Ja. Es war sehr unspektakulär. Die erste Fläche war eine Wasserleitung.
Ja, du! Ha oder nicht ha! Und genau. Wann ist eine Fotografie dazugekommen?
Das ist ungefähr vor 4 Jahren dazugekommen.
Was ist denn die Faszination? Erzähl mir ein
bisschen. Ich habe gerade kürzlich festgestellt, dass Archäologie und Fotografie gar nicht so weit voneinander entfernt sind. So ein bisschen das Festhalten von dem Moment, das nicht gehen von der Vergangenheit. Irgendwie, das ist gar nicht so weit voneinander entfernt.
Obwohl ja die Fotografie extreme Sprünge macht, oder?
Ja, ja. Ja.
Und,
eben, dann ist und man braucht ja auch die Fotografie in der Archäologie. Dann ergänzt sich das auch sehr gut eigentlich wieder.
Und du verbringst auch viele Stunden in der Dunkelkammer, oder?
Ja, hin und wieder, ja.
Was macht man denn so stundenlang? In der Dunkelkammer, weil es ist ja dann am Entwickeln.
Genau, also ich gehe halt eigentlich gerne wirklich dann einen Tag lang in die Dunkelkammer, damit ich kann an einem Tag alle Bilder machen und nicht dann muss immer wieder kommen. Du tust eigentlich zuerst halt den Film entwickeln.
Ja.
Und der ist ja dann eigentlich sehr schnell gemacht. Den muss okay. Ich dann nicht warten. Und dann liest du die Fotos aus und machst sie eigentlich durch.
Und bist du jetzt jemand, der wirklich so noch alt base, also so ein bisschen eben Dunkelkamera oder auch digitalisiert? Und was ist da der Unterschied jetzt für dich?
Also für mich ganz klar analogisch reine Freude. Macht einfach Spass. Und digital ist sicher auch ist eben mittlerweile auch mein Beruf. Also Nebenberuf. Und hat halt, oder bietet mir persönlich jetzt viel mehr Möglichkeiten.
Warum hast du das Nebenberuf gemacht? Also eben, das Bild an und für sich zu festhalten, aber man muss ja dann gleich immer an Schur sein und
ja, ja, ja.
So und dieses und jenes.
Ja, ich habe auch gemerkt, dass es eine Art für mich nicht ein Aufwand ist irgendwie,
okay.
Oder, sondern es macht wirklich auch Freude und es macht einfach Spass, so da dabei zu bleiben und sich weiterzuentwickeln und das wie selber zu können und nicht irgendwie abhängig zu sein von jemandem. Das finde ich
und gut. Wie fährst du einen Moment ein? Weil ein Moment passiert ja.
Ja, meistens halt an den zahlten Events, also besonders an den Hochzeiten gefällt mir eben genau das sehr gut. Du hast auf die einen Seite schon so die klassischen Shots, wo du einfach eine Art Musch machen, so den Ringtausch und den Kuss und so. Und gleichzeitig ist es ein riesiger Event, wo ganz viel passiert und du so kannst versuchen, einen Moment einzufangen, wo das Brautpaar vielleicht gar nicht gesehen hat.
Okay, also ist nicht der Anspruch nur an der Perfektion?
Nein, gar nicht.
Weil es ja der schönste Tag ist. Darum könnte ich mir auch vorstellen, da wird...
Also das ist natürlich die Frage, was ist Perfektion?
Genau! Was ist Perfektion?
Ja, ich denke, das hängt von jeder Person ein bisschen ab und jeder sieht es ein bisschen anders. Und wichtig ist, dass Brautpaar und ich da auf der gleichen Linie sind.
Machst du da Vorbesprechungen?
Genau, also, ja.
Wie
genau.
Viele Vorbesprechungen machst du?
Eine grosse und dann nachher kurz vor der Hochzeit noch ein Detail.
Und was machst du, wenn es regnet?
Es gibt immer Lösungen.
Ja. Ist mir noch eine Lösung so nötig.
Ja, dann, ja.
Und was machst du sonst aus der Hochzeit? Ich weiß es natürlich.
Neben den Hochzeiten macht es mir auch sehr viel Spass, so ein bisschen kreative Ideen umzusetzen. Wie eben zum Beispiel, wenn ein Tanzteam zu mir kommt und sagt, hey, wir haben hier die und die Figuren, die möchten wir gerne irgendwie festhalten. Weißt du wo oder wie oder was? Oder auch irgendwelche speziellen Feste, die jetzt keine Hochzeiten sind, irgendwie zu begleiten, wo man dann nicht eben weiss, das sind klassische Sachen, wo man genau weiss, was man machen muss.
So Naturfettering sind etwa die vor allem von Einsiedlern.
Genau. Dort tue ich halt gerne so ein bisschen meine Heimat einfach festhalten. Ich mache ja auch jährlich so einen Kalender über Einsiedeln. Und das gibt mir schon auch persönlich sehr viel so das Gefühl, eben eine Art wie den Zustand von Einsiedlern können zu begleiten, so, wie es wächst und wie es einfach die schönen Ecken alles
festhält. Als Fotografin ist man ja da gross, in einem grossen See mit Fotografen. Wie hält man sich da ab? Ja. Ist das Mund-zu-Mund-Propagandum?
Absolut, ja. Also das ist sicher das Wichtigste, dass man so Mund-zu-Mund-Propaganda profitieren kann. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass man sich eine Art seine Nische sucht und das macht, was dir am besten gefällt und hoffentlich nicht 50 andere das Gleiche machen.
Und was würdest du jetzt so sagen, nach 4 Jahren, was ist deine Nische? So um Einsiedeln herum?
Ja, also ich versuche eigentlich immer Einsiedeln so abzulichten, wie man es sonst nicht sieht. Also jetzt nicht die klassischen Kloster von vorne. Oder das ist eigentlich ein bisschen meine Nische und da habe ich auch ein paar Mal schon auf Erfolg gestoßen.
Und eben, du redest von Heimat. Was ist denn für dich Heimat, Einsiedeln?
Heimat ist einfach dort, wo man alle kennt und wo man alle Strössli kennt.
Alle kennen ist immer so eine Sache. Die wissen dann auch alles.
Ja. Aber das gehört dazu auch. Und
okay.
Irgendwie mir gefällt das so.
Und wir sind ja durch das Interview von der Laura aufeinander aufmerksam geworden. Du hast gesagt, ich hätte das fasziniert, was Laura gesagt hat, sie tanzt auf verschiedene Hochzeiten.
Ja, genau.
Du siehst gleich. Und ich habe das auch gesehen, du machst extrem viel. Aber ja. Wo holst du dir die Energie? Um auf diesen Hochzeiten wie Archäologie, Ägyptologie, Fotografie, Kunst an und für sich den Power zu holen?
Ich denke, das ist sehr stark von dieser Heimat abhängig. Also man bleibt eigentlich in der gewohnten Umgebung. Man kann sich an einem Ort entwickeln, den man kennt, wo man sich sicher fühlt. Und wo man auch Unterstützung von Freunden, von Verwandten auf die kann zählen. Das gibt sicher viel Energie und dann halt auch den Ausgleich. Mit sechs jetzt Klavier spielen oder Volleyball spielen. Oder das ist so ein bisschen.
Und lesen.
Und lesen, ja.
Was liest du gerade?
Im Moment lese ich Game of Thrones.
Ah, okay.
Ja.
Also das erste Mal.
Das erste Mal, ja.
Und gibt's, wo bist du gerade?
Ich bin jetzt im vierten Buch.
Gibt es so eine Lieblingsfigur?
Ja, ich schwanke so ein bisschen zwischen verschiedenen hin und her. Also
ich bin halt so ein bisschen vorg. Ich genommen halt mit dem Tyrion Lannister.
Ja. Aber der ist auch genial, ja.
Ich hoffe einfach, dass die Bücher noch fertig
werden. Ja, ich glaube, das hoffen alle Fans. Das
weil das ist schon so...
Am Schluss gibt es, besonders er gibt sehr ab am Schluss, ja, in der Serie.
Das sowieso. Das werden wir nicht diskutieren. Aber vor allem, was ich nicht kann verstehen, dass er immer mit der Vorgeschichte kommt und der Hauptteil nicht fertig macht. Das ist so, alle warten eigentlich auf das. Oder?
Ja.
Vor allem jetzt, um den Vergleich zu haben von der Serie. Ja. Aber es hat dich auch als anderes Fandom gross beeinflusst, oder? Es gibt ja auch ein Tattoo auf deinem Körper, wo
genau, du auch erzählen. Genau, also ich bin auch ein grosser Harry Potter-Fan. das ist für mich auch schon ein grosser Teil des Lebens eigentlich. Es gibt mir eine gewisse Art von Ruhe im Leben. Wenn man sich kann so ein bisschen verziehen in die Bücher oder Geschichten. Und gleichzeitig auch sind meine zwei besten Kolleginnen auch grosse Harry Potter-Fans. Und dann gibt es halt einem so ein bisschen eine Gemeinsamkeit. Oder?
Aber du sagst Ruhe in die Welt eintauchen. Was fasziniert dich denn an dieser Welt?
Ja, man ist halt damit aufgewachsen. Und die ganze Magie, die dahinter steckt. Und so ein bisschen die Werte, die sie eigentlich vermittelt, finde ich schon sehr, sehr schön.
Welches ist dein Lieblingsband?
Lieblingsband? von den Büchern der letzte und von den Filmen der erste. Weil bei den Büchern am Schluss geht halt einfach alles perfekt auf und es macht irgendwie alles Sinn.
Ja, bei dem letzten Buch habe ich das Gefühl gehabt, so ganz Prise, wie es im Film könnte sein, ist da glaube ich schon auch mit hineingewoben worden.
Sie hat natürlich das schon mit einem anderen Blickwinkel geschrieben, das stimmt schon, ja.
Mies ist mit Abstand das Fifi.
Ja, warum?
Wegen der einen Figur. Ja, da kann ich so richtig Wut mitentwickeln.
Wer?
Dolores Umbridge.
Ah, ja, klar.
Das ist so. Die finde ich fast schlimmer als der Voldemort.
Die ist schlimmer, auf jeden Fall.
Die ist omnipräsent.
Ja.
Die finde ich ätzend. Und dann habe ich immer so das Gefühl, das könnte so eine Heilpädagoge sein. Von mir.
Wirklich?
Und darum, und dort merkt man halt, dass jetzt in der ganzen Welt Zeit hatte, um Ist-Detail auszuschreiben, oder?
Ja.
Also auch alles, was um Hogwarts passiert.
Ja, ja.
St. Mungo ja, oder ja. So, hat sie dort Zeit gehabt.
Das stimmt, ja.
Und Sechse finde ich halt, ist eher ein bisschen so, das Buch finde ich gut.
Ja, da finde ich.
Aber das ist dann eher so Teenie-Gedöns.
Ja, ja.
Das aber jetzt, wenn ich dich ja so als Person wahrnehme, was bedeutet sie denn Kunst und Selbstausdruck?
Ich denke, das sollte jedem im Leben einen gewissen Stellenwert haben, egal in welcher Art man das ausübt. Aber ich denke, das kann jedem eine gewisse.
Bist du ja besonders gefördert worden oder selber Interesse gehabt?
Also ich habe eigentlich am meisten immer selber Interesse gehabt. Was ich sicher gefördert worden bin, immer ist Klavierspiel. Also mein Vater spielt Klavier und ich habe schon seit klein auf natürlich dann auch gespielt.
Was ist dort? Was hätte ich dort am
Dort ist es wirklich so, dass für sich spielen und sich einfach selber können weiterentwickeln und so Sachen spielen, wo man immer denkt, das kann ich nie spielen und dann ein Jahr später
und man sieht auch, man kann es dann plötzlich.
Ja, genau, das ist sehr schön. Man sieht
die Lernkurve extrem.
Genau, egal wie lange es geht, wenn du dranbleibst, irgendwann kannst du es.
Und so Film ist auch eine Faszination oder eher Bücher?
Eher Bücher. Also ich schaue auch gerne Filme, vor allem auch viele Serien, aber Netflix. Ich würde sagen, abgesehen von Game of Thrones gibt es jetzt keine, wo ich jetzt wirklich muss sagen, die würde ich auch in 20 Jahren noch schauen.
Ja, bis auf die letzte Staffel.
Ja, aber über die müssen wir nicht reden.
Nein, die gibt es nicht.
Die gibt es nicht.
Eben, wo siehst du nachher Studie, also nachher, wenn du dann den Master hast, wohin geht der Reis? In einem Museum, oder?
Ich würde mich am liebsten so ein bisschen in der Archäologie in der Schweiz auch weiterentwickeln, weil es einfach halt mehr Zukunft hat.
Okay.
Weil man eher die Chance hat, auch irgendwo eine Festanstellung zu finden. Und ich würde aber auf jeden Fall gerne auch die Fotografie beibehalten, weil es mir eine gewisse Freiheit und Selbstständigkeit gibt.
Und was sind so die Hotspots für Ausgrabungen in der Schweiz?
Ja, das kommt sehr auf die Bautätigkeit drauf an. Oder man grabt natürlich nur dort, wo viel gebaut wird, weil man eigentlich immer nur Notgrabungen macht, fast. Also man versucht eigentlich das zu retten, was im Boden ist und sonst zerstört werden würde. Von dem her gibt es natürlich in den Städten, wo am meisten gebaut wird, gibt es auch am meisten Archäologie. Sei das jetzt Zürich oder Basel oder sonst die Großstädte.
Und was findet man denn dort? Also?
Ja, alles.
Ich bin ein absolut... Greenhorn. Und ich nehme ja an, dass die Zuhörer auch ein Greenhorn. Was ist alles?
Gerade jetzt zum Beispiel in Basel gibt es wirklich die ganze Bandbreite. Also es gibt sehr reiche Funde aus der Römerzeit.
Okay.
Und dann geht es aber auch weiter ins Mittelalter, Spätmittelalter. Also es ist eigentlich alles sehr gut vertreten.
Ist das wegen dem Boden auch, weil es so gut konserviert ist, oder?
Nein, es war einfach immer schon ein bisschen das Zentrum.
Okay.
Das hat vielfach auch mit der Lage zu tun. Meistens ist es an günstigen Verkehrswegen, bildet sich die grösste Stadt. Und das ist natürlich schon in der Römerzeit. Dann
aber dass sich das Material oder die Sachen so können erheben können. Die Römer sind ja so viele Gewerfe von Asterix und Obelix ja schon eine Zeit lang nicht mehr da.
Ja.
Wie erhaltet sich denn das durch den Boden, durch die Beschaffenheit?
Es erhaltet sich natürlich nur gewisse Materialien. Also bei uns in der Schweiz erhaltet sich jetzt im normalen Boden, wie jetzt eben in Basel, natürlich kaum Textilien oder nur sehr wenige Hinterlassenschaften. Was sich vor allem mag, sind Steingebäude, zum Teil auch Holz. Wenn es sehr feucht ist, mag es Holz auch bleiben. Und dann sind es meistens Baustrukturen, die man eigentlich kann. Untersuchen.
Und wenn jetzt du dürftest wünschen, in welches Land würdest du ein bisschen graben?
Ja, ich würde gerne wieder auf Ägypten gehen.
Also gleich so Ägypten.
Ja, ja.
Wo würdest du jetzt hinziehen, wenn du jetzt dürftest frei wählen?
Am liebsten würde ich, glaube ich, über eine eher kürzere Zeitspanne in verschiedenen Orten hinschauen können. Also wirklich jetzt nicht nur zu Luxor, wo ich immer war, sondern eben auch mal auf Assuan graben Oder auf Amarna, wo auch ganz toll wäre. Oder mal zu Kairo etwas machen oder wirklich einfach mal so ein bisschen können.
Und eben, wir haben ja da viel Dreck und Lehm und so Teer und so. Wie geht man denn an einen Ausbau mit Sand?
Da gibt es ja schon sehr anders, ja.
Vorstellen. Ich sehe ja, dass wenn ich früher ein bisschen sample, dann trägt man da den Sand auf die Seite und dann kommt er gleich immer wieder so entgegen. So. Wie macht man denn das mit Sand?
Ja, es kommt halt auch ein bisschen darauf an, wo es gibt, du genau grabst. Also zum Teil ist es ja schon eine Art wirklich feiner Staubsand, wo das Problem ist, ja, was du jetzt beschrieben hast. Zum Teil ist es aber auch eine Art so ein feuchterer Lehmsand, okay, oder auch zum Teil dann eher so Kiesstein.
Unten dran dann,
genau,
oder?
Ja, ja. Je nachdem, wo du halt bist.
Und wie lang ist man da an einer Grabe dran, bis man so sagt, da ist jetzt nichts mehr rum?
Das ist sehr abhängig. Also ich glaube, es gibt keine Grabe, die nach 2 Monaten sagt, wir sind fertig.
Okay.
Meistens geht man eben so in diesen Abständen von einem halben Jahr immer wieder 2 Monate. Das ist so ein bisschen der Klassiker, dass man im Herbst und im Frühling jeweils 2 Monate geht. Und die meisten Grabungen dauern mehrere Jahre. Also.
Und wenn jetzt du dürftest, wünschen Thema Fotografie, was ist dort denn auf der To-Do-Liste, wo du jetzt sagst, das möchte ich mal fotografieren? Einfach so ein Blaue raus.
Einfach so ein Blaue raus.
Weißt du, so vorstellungsmässig, ich sage immer, ich möchte gerne noch Bundesrat. Mhm. Und wenn sogar noch der Roger Federer, nachher habe ich das Game durchgespielt.
Ja.
Also weißt du, ja, nachher habe ich das Interim-Game durchgespielt in der Schweiz.
Ziel erreicht. das ist eine sehr gute Frage. Es wäre schon sehr interessant mal, also ich war schon an ägyptischen Hochzeiten gewesen, aber ich würde sehr gerne mal eine fotografieren. Weil das halt einfach ganz anders ist.
Erzähl mal ganz kurz, was ist denn anders? Ich bin grün geworden und ich frage dich, weil es mich interessiert.
Ja, ja, die sind wirklich sehr losgelöst, sehr lebendig. Es passiert sehr viel. Also dort, wo ich jetzt dabei bin, wird eine Art Frau abgeholt vom Mann.
Okay.
Und dann kommen die ganze Entourage kommt dann mit, alle in den Autos hinten drauf, auf dem Anker stehen 20 Leute und es läuft mega laute Musik.
Also und irgendwie, ein bisschen Bollywood?
Ja, ein bisschen Bollywood.
Ein bisschen Bollywood.
Ja, 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 ja. Und halt auch dann die sehr schönen, zum Teil auch die Henna Schmuck, ja, an den Händen und so, das ist schon sehr.
Und jetzt, ich gumpe ein bisschen, weil ich so viele Fragen habe zu unterschiedlichen Sachen.
Yeah.
Aber das ist auch gäbig mit einem Podcast. Welche Bücher, abseits von Harry Potter, hat dich beeinflusst?
Beeinflusst? Es hat auch so einen ägyptischen Roman von Christian Schack gegeben, den ich früher gelesen habe, den ich auch mehrmals durchgelesen habe, eben so über eine ägyptische Frau damals quasi. Das hat mich auch sehr dann in Band gezogen.
Mord auf dem Nil nicht.
Habe ich als Kind nie gelesen, erst jetzt später mal.
Also nein, nicht. Ich bin eben da ein sehr grosser Hörbuchloser.
Ja.
Und da sind natürlich die Harry Potter Bücher auch eins an.
Hörbuch, ja. Oh ja.
Vom Harry Potter.
Und zwar eben die Deutschen sind wirklich die Besten. Das ist.
Das ist so für mich immer wie Heiko.
Ja, ja.
Wenn ich mit,
ja,
dieser Figur, ja, das.
Und er macht das so gut, das ist unglaublich.
Ja. Und über die Lieblingsfigur haben wir schon geredet von Harry Potter?
Nein, aber dort würde ich im Fall auch sagen, gibt es eigentlich, ja. Also es gibt schon Figuren, die ich lieber habe als andere, aber es gibt nicht die eine Lieblingsfigur.
Aber wenn wir jetzt auf Instagram-Namen gehen, habe ich mir das schon einmal überlegt. Also ist es Haus Ravenclaw? Das
nein, Roy ist die Abkürzung von einer Fotodateinamen.
Ah, okay.
Weißt du, wie JPEG, aber Roy.
Ah, okay. Ah, Roy. Ich habe gedacht, also ein bisschen Ähnlichkeit, wenn man jetzt so einfach also rein könnte, schon zu der Rune laufen, gut, aber ein bisschen.
Ja, vielleicht vom Level an Craziness an schon, ja.
Und auch ein bisschen so suchen. Sie sucht natürlich Wesen, aber.
Es ist ein ganz toller Charakter,
ja, das stimmt. Ja, ja. Und dort finde ich auch gut, wie er abdeckt ist in den Filmen. Also,
ja,
wenn man jetzt schaut, so Ginny Weasley,
Ginny
Buch und ist ein bisschen schwierig.
Ja, weil sie wär, in den Büchern wäre sie eine meiner Lieblingscharaktere. Aber im Film hat man das ein bisschen
genau. Aber ich will mich natürlich so zu der Familie Weasley zählen. Also Rothaarige und so. Und ja, und wie bist jetzt du, verfolgst das ganze Fandom? Also auch fantastische Tierwesen?
Ja, absolut.
Und jetzt, wenn ich jetzt dich da habe,
ja.
Da hat es ja riesige Diskussionen gegeben. Über das mit Johnny Depp per se wollte ich ja gar nicht reden, weil da bin ich auch der Meinung, das ist noch nicht klar und das geht ja auch gar nicht darum, um welchen Gerichtsfall, sondern wie zufrieden bist du mit seiner Besetzung?
Ich bin am Anfang sehr überrascht gewesen, dass er ausgewählt wurde als Besetzung für die Rolle, aber schlussendlich bin ich eigentlich sehr überzeugt von ihm. Ich finde, eigentlich, er hat es dann doch sehr gut gemacht.
Also, nein, ich meine nicht von ihm, sondern seine Besetzung, wo jetzt der Mads Mikkelsen.
Aha.
So.
Ach so, ja.
So.
Ich,
er hat es auch gut gemacht.
Ja, ja, ja. Ich lasse mich mal überraschen. Also, ich gebe eigentlich den Leuten gerne so den Benefit of the Doubt und dann schaue
ich mal, wenn er es macht. Das finde ich gut, wenn ich da also aus dieser Community manchmal das ist nein, was schier anders toxisch.
Und weißt du, ich habe gar keine Zeit, um mich die ganze Zeit aufregen über
so Sachen. Aber ich habe gedacht, vielleicht so. Aber dort ist es auch interessant, dass Mensch wird eigentlich nur auf Ägypten gehen.
Bei fantastischen Tierwesen.
Anbieten würde es sich ja.
Anbieten würde es sich ja, aber ich denke jetzt weniger. Vielleicht mal ein kurzes Snippet irgendwo.
Brasilien sollte ja im Fokus stehen.
Ja, ja, genau.
Bei den Nächsten, oder?
Ja.
Gibt es noch ein Thema, das du mich fragen willst? Du darfst, ich rede auch gerne. Und du darfst mich alles fragen.
Ja, also wie stehst du so zu, Herr Vater? Ich merke, du bist eben auch sehr...
Also, eben, wie soll ich das sagen? Die Liebe ist schon gekommen durch die Hörbücher. Das ist wirklich so
schön,
heimgekommen. Also, ich bin jetzt nicht weil ich halt auch mit den Augen leicht das Problem oder der, der liest. Mhm. Aber in Hörbüchern kann ich mich drin suhlen und so. Man merkt natürlich schon, dass sie da viel auch zurecht biegt, dass es funktioniert. So. In der Fantasy ist natürlich jetzt, würde ich jetzt sagen, nicht das Beste vom Besten. Vor allem in gewissen Büchern besser sind und besser. Schwieriger, aber natürlich hat sie schon so das Tor aufgemacht für viele, für Fantasy.
Oder? Ja, sehr. Und allgemein fürs Lesen, oder? Also.
Ja. Und auch, ich bin nicht immer ganz einverstanden, wie sie sich entwickelt hat.
Absolut.
So in gewissen Sachen und einfach so gewisse Sachen. Es ist so mein Fandom. Und wenn ich etwas sage, ist das Gesetz. Mhm. Und du fragst dich, ja, aber in deinen Büchern steht etwas anderes, wie du jetzt gewisse Figuren so anstellst, wie du jetzt so willst anstellen. Das finde ich immer interessant, weil man merkt natürlich schon, dass sie, glaube ich, aus dem Nichts raus ganz schnell gross geworden ist. Ist jetzt so, vielleicht ein bisschen Schaufenster, Psychologie. Aber ich merke, aber ein Hörbuch lasse ich sicher. Einmal im Jahr, vielleicht manchmal sogar zweimal im Jahr, je nachdem. Und auch die Englischen, also von Peter Fry, glaube ich. Sind auch sehr gut. Und, aber es geht nichts drüber. Aber in der Fantasy per se finde ich super, den Herr der Ringe.
Ja.
Einfach auch das Gefühl von Freundschaft. Mhm. Das Gefährte sein. Gefährten können kommen, können wieder gehen, können dich ein Leben lang begleiten, wie Sam und Frodo. Aber dann können sie auch wieder gehen und wieder kommen oder nur eine kurze Zeit wieder Boromir einen begleiten. Das finde ich natürlich...
Das kommt dir gut über,
ja. Ja, das ist so. Und wenn man dort die Bücher oder die Hörbücher liest, muss man den Film separat anschauen. Die kann man nicht... Es sind beide auf ihre Art und Weise super, auch viel, aber meine Lieblingsfigur bei den Herr der Ringe ist leider nicht drin.
Leider.
Leider.
Wer ist denn die
Lieblingsfigur? Der Tom Bombadil.
Ah.
Tom Bombadil ist King, oder? Das ist so Ja, das finde ich schade. Aber ich hätte auch, wenn man jetzt so Film anschaut, so der Robin Williams, wo er noch gelebt hat. Also, Tom Bombadil, mir wäre das Herz aufgegangen.
Ja, das stimmt, das hat gut gepasst. Ja.
Aber sonst lese ich halt auch sehr viel von Stephen King. Mhm. Jetzt nicht mal nur den Horror, sondern er hat auch viele Fantasy-Elemente drin, die mir extrem gefällt. Oder jetzt lese ich hier von Artemis Fowl.
Ja.
Die ein bisschen Science-Fiction, Fantasy, ist auch sehr spannend. Aber was mich momentan sehr geflasht hat, jetzt abseits von Büchern, ist der Animationsfilm Soul.
Okay, kann ich gar nicht.
Von Pixar, der neue Animationsfilm. Der hat mich echt gecatcht. So, und ein Lieblings-YouTuber hat so mal vor ein paar Tagen welche Filme das ihn beeinflusst hat. Und er hat dann 8 so vorgestellt. Und ich bin dann, das auch noch mir durch den Kopf gegangen, ich bin auf 14 gekommen.
Ah ja.
Aber ich habe zu jedem von diesen 14 ein Essay, was da alles so.
Ja.
Es ist schon so, wie du siehst, ich habe etwa 1000 Filme und Serien.
Ja, ja, genau.
Also, das Medium Film, wenn man einen Film packt, ist glaube ich wie ein Buch, man ist nicht da.
Ja, ja.
Man fühlt sich dann auch nicht, man ist dann so in der Geschichte. Aber so selber ein Buch schreiben? Wäre doch noch so etwas auf der To-Do-Liste,
oder? Ja, also...
Auf der Bucketlist?
Ja, ist eigentlich ziemlich nahe sogar.
Ziemlich nahe?
Ja, also ich habe also nicht jetzt etwas Romanähnliches oder so, aber ich habe meine Masterprojektarbeit über den Klosterplatz geschrieben.
Ah, okay.
Und das wird in Kürze wahrscheinlich veröffentlicht werden. Und das gibt schon auch einen Schinken.
Nein, über die Arbeit nicht gross referieren. Man kann sie ja dann auch sicher lesen.
Genau.
Aber was war so die Erkenntnis über den Klosterplatz gewesen? Und du selber nicht gewusst hast, erst in der Arbeit.
Ja, es gibt ganz viele Punkte, die ich noch nicht gewusst habe. Es ist eigentlich
ein Aufwechsel,
okay. Ja. Ganz interessant war, dass es hat natürlich viel Brand früher, allgemein überall. Und das Einzige auch das Kloster hat insgesamt 5-mal Feuer gefangen. Und irgendwann hat dann das Kloster sagen, so, jetzt ist fertig, weil meistens entstehen die Brände ja eher im Dorf. Nicht immer, aber oft entstehen die im Dorf und dann greifen sie über aufs Kloster. Und darum hat das Kloster irgendwann sagen, jetzt ist fertig, jetzt machen wir eine künstliche Grenze am Klosterplatz.
Okay.
Und haben gesagt, bis dahin dürfen wir bauen und weiter nicht mehr. Das heisst, alles, was wir jetzt auf dem Platz gefunden haben, ist zu 99% älter als das Datum.
Ah, oder, spannend.
Genau. Und auch so ein bisschen ideell, also die ganze Atmosphäre vom Platz heute, die könnte gar nicht entstehen, wenn das Dorf noch näher gekommen wäre.
Wäre es dann auch näher gekommen, wenn es die Grenzen nicht gesetzt wurden?
Wahrscheinlich schon, ja. Also, es hat sich ja in alle Richtungen ausbreitet, nur dort nicht.
Und eben, wir haben es vorher gehabt vom Pendeln, oder? 2,5 Stunden auf Platz. Und was macht denn Evelyn? 2,5 Stunden so hin und zu?
Also, ja, häufig tue ich entweder Bilder bearbeiten oder einfach mal entspannen. Aber auch oftmals gibt es noch irgendetwas, was ich vor der Uni erledigen muss.
Und so das Foto bearbeiten, gehört das dazu? Weil es einfach dazu gehört?
Das gehört das unbedingt dazu, ja, ja. Also
aber machst du es auch gern?
Ja, natürlich. Also es ist eine Art Polieren vom Edelstein, oder? Also er kann erst schön sein, wenn man noch einmal drüber geht. Und auch die Auswahl, du musst jetzt erst mal Bilder auswählen. Das ist ja der ganze Prozess, der dazugehört. Und erst nachher kannst du eine Art dem Kunden ja etwas abliefern, das dir und ihm auch Freude macht. Also.
Ja, Evelyn, wir waren schon fast am Schluss. Es sind 40 Minuten, sehe ich jetzt da. Gibt es noch irgendetwas, das du sagen willst? Oder noch ein Thema, das du jetzt wirklich denkst, das gleiche mal zu haben? Bei dem rothaarigen Weisli-Verschnitt. Gibt es noch irgendetwas?
Ich finde es nur gerade, ist mir gerade vorher aufgefallen, an mir selber interessant. Jetzt haben wir so lange geredet über alles Mögliche und ich merke wirklich, dass ich sehr viel mache, weil ich habe gar nie erwähnt, dass ich am Bachelor noch Medienwissenschaft
studiere. Oh, das können wir schon
mal aufdrücken. Ich also, Medienwissenschaft. Es ist nicht so gross, es ist mir nur eine Art aufgefallen, das habe ich ja auch noch gemacht.
Was hat dich dort gereizt, dass du gleich noch dabei bist?
Auf eine Art gereizt hat mich so ein bisschen Plan B anzuhaben.
Du hast immer gern so Plan
so. Ja, in der Archäologie musst du eine breite Standbein
suchen. Glaub's.
Und sehr
breit. Was ist denn dein Haus mit diesen vielen Beinen? Wie muss mir das vorstellen?
Ja, wie so ein Spinnen an jedem Bein. Ja, ja. Nein, mir gefällt das und ich will das auch in Zukunft beibehalten, die Vielseitigkeit in meinem Leben.
Aber jetzt Medienwissenschaft. Und was ist denn so, wo du dann drin gegangen bist? So bewusst wurde. Mhm. Und was muss ich mir unter Medienwissenschaft vorstellen? Das wäre vielleicht noch interessanter.
Ja, also Medienwissenschaft ist sehr vielseitig. Man kann, also es gibt 4 verschiedene Module. Das ist, geht über ganz verschiedene Themen wie Kommunikation, Medienethik, Digitalisierung, Big Data, aber auch Fotografie ist auch drin, Filmografie, auch Filmgeschichte, Fotogeschichte, die ganze Journalismusseite. Also man kann sich dann so ein bisschen in die Richtung bewegen, wo man will auch.
Und ich bin im Erdbeeren, also so vom Schiff aus, so Fotogeschichte.
Also das Foto hat mich sehr gepackt, aber auch so ein bisschen die Social-Media-Seite habe ich sehr
interessant. Ah, Social-Media.
Auch so ein bisschen von einer, sage ich, universitären Seite her, Social-Media anzuschauen.
Und bist du Freund von Social-Media?
Kommt drauf an.
Erzähl.
Ich finde, es kommt sehr darauf an, wie viel Stellwert das man ihm selber gibt. Also wenn man sich darin verliert und sich nur noch als Social Media oder als Profil sieht, dann verliert man sich darin und das ist irgendwie dann nicht so, schon nicht so das Ziel. Aber Social Media kann einem auch sehr viel geben, also besonders wenn man ein Geschäft hat oder wenn man auch sonst irgendwie will, sich vernetzen will, dann gibt er das ja sehr viel eigentlich.
Ja, ich sehe das jetzt einfach bei mir. Digitalisierung macht das grössere Fass auf. Es gibt natürlich für Menschen mit einer Behinderung so einen einfacheren Zugang zum ersten Arbeitsmarkt.
Ja.
Oder ich verdiene nicht durch YouTube oder durch Podcast, aber ich verdiene, will ich es machen?
Ja.
Also ich habe viele Jobs bekommen, will ich eben das machen?
Ja.
Was ich mache. Ohne jetzt gross eine Ausbildung zu haben. Ich bin Buchhalter. Weil es einfach so gibt. Früher hat man gesagt, Werkstatt oder Büro.
Ja.
Wenn du beides nicht bist, hast du verloren. Dann gehst du einfach ins Büro, weil du kognitiv anscheinend noch irgendwie eins und eins. Kannst du damit sagen, nein. Und so habe ich einfach können sagen, das bin ich.
Ja.
Und das kann ich. Und
ja,
bin so dann recht gut angekommen. Und dass ich sogar Folgejobs in der Pipeline habe, je nachdem, wie sich die allgemeine Lage weiterentwickelt.
Ja.
Aber ich muss schon sagen, wenn wir jetzt zurückgehen auf Social Media, es ist wichtig, den Garten zu pflegen.
Mhm.
Also, gewisse Freunde, auch für ihre Schlusszeichen, wie ja suggeriert auf Social Media, müssen auf die stille Treppe. So, also es ist wichtig, dass man die Pinnwand oder auch den Feed super behaltet.
Dass man, was man nicht will sehen, unbedingt einfach,
nicht,
man kann sie ja rausnehmen.
Nicht, also, nicht will man die Augen abschliessen.
Ja, nein.
Und am Morgen aufstehst und so den ersten Dings macht und dich einen Post ankotzt. So wirklich auf nüchternen Magen, dann muss ich einfach sagen, du musst
muss die Stille sehen, ja.
Also, wir können gleich noch irgendwo durch befreundet sein oder ich kann dich einmal 30 Tage Smooths stellen. Mhm. Aber das ist schon wichtig.
Das finde ich auch wichtig, ja.
Weil, eben, wie unvorbereitet man manchmal ist auf die Social Media geht, weil man morgen im Bett liegt und denkt, ich schnell, die Bewegung gefällt mir sowieso. Über Nacht habe ich sie nicht können. Und nachher muss ich so etwas lesen. Vor allem, aber man kann sich mitteilen, aber man muss es, glaube ich, nicht mehr so reflektieren, wie früher gewisse Sachen reflektiert sind. Aber eben, früher haben wir halt auch Zeitungsartikel auseinandergenommen. Ja, aber es ist einfach wichtig, dass man zum Garten schaut. Mhm.
auf beide Richtungen, oder? Einerseits, dass man nur das oder nicht sich berieseln mit Sachen, die einen aufregen.
Ja.
Oder andererseits auch, dass man selber sich überlegt, was man teilt.
Und gleich ab und zu aus diesen Bubble raus. Das sehe ich immer bei den Abstimmungen.
Mhm. Ah ja, genau.
Dann denke ich so, hey, warum ist jetzt die Abstimmung so verloren gegangen? Mhm. Aha, ja, ich habe nur in meine Bubble geschaut, gar nicht groß. Weil eben, wenn ich jetzt da nur das Gedankengut in meiner Bubble habe, denke ich, ist mir dann denkst du, auch schon zu viel?
Ja.
Und dann denke ich, ja, die wird locker gefunden. Aber so der Wenn ist es gleich gut, aber für den anderen Teil muss man wie parat sein. Wenn man auf Licht oder Magen konsumiert, bin ich nicht immer einverstanden.
Ja.
Wie halt ist denn du mit digitalen Timeouts?
Also ich habe jetzt gerade vor ein paar Monaten angefangen, das Handy nicht mehr neben dem Bett zu haben.
Also
das ist für mich sehr wichtig.
Oder ich mache den Flugmodus.
Flugmodus. Das funktioniert bei mir nicht, dann stehe ich einfach raus und nehme ihn raus.
Ah, nein, ich mache Flugmodus, weil es ist mein Wecker. Und da ich nicht so schnell aufstehe,
ja, das stimmt,
muss ich es gleich lange dran haben. Ja. Flugmodus hilft.
Ja. Ja, mir war es wichtig, dass ich nicht mehr am Abend so stundenlang irgendwie durch Instagram scrolle.
Ja, das. Was ich einfach merke, ist, vor allem in den Diskussionen, also jetzt nicht mal politisch, sondern ich habe manchmal wirklich den Anschiss. Dann bist du in einer Diskussion. Ich sage nicht, ich schreibe etwas und erwarte sofort Antwort, sondern du schreibst umeinander und plötzlich kommt von der anderen Seite nichts mehr. Ohne eine Erklärung, warum das nicht kommt, sage ich immer, das ist ein Unart. Weil das wäre etwas gleich, wenn wir zusammen wieder ins Restaurant und ich sage, ich komme dem morgen wieder. Du bleibst jetzt da hocken. Du zahlst die Rechnung, aber ich komme morgen wieder. Mhm. Ich erwarte nicht, dass man stundenlang muss Konversation, aber irgendwo sagen, warum ich jetzt muss weg oder so, wäre manchmal schon hilfreich.
Ja.
Das würdest du aber face-to-face so nicht machen.
Ja.
Ja, dann kannst du einfach weglegen. Dann schießt mir an, ciao. So.
Ja, der Anstand geht ein bisschen verloren. Ja.
Ja, das merke ich, das kann ich nicht mehr. Da kann ich dann auch ein geboren und die Leute ein bisschen abnerven. Das fand ich sehr, sehr gut.
Ja.
Nein, aber es hat riesig Spass gemacht. Ich weiß gar nicht, wie es für dich war.
Ja, auch sehr. Danke vielmals.
Riesig Spass gemacht. Es wird alles verlinkt. Die Homepage, Google, alles wird verlinkt.
Ja, wunderbar.
Es ist mir eine wahre Freude. Wenn ich so irgendetwas auf den Weg geben würde, mach's. Mach noch ein bisschen Werbung. Das ist deine Plattform jetzt. Ich bedanke mich recht herzlich. Danke dir.
Danke, Jan. Ja, wenn ich Werbung machen darf, dann sehr gerne. Also eben, ich bin weiterhin buchbar für Fotoshootings, mache sehr gerne kreative Sachen und für Hochzeiten bin ich auch immer noch buchbar.
Und sie macht sehr schöne Fotos.
Danke, Jan.
Danke.
Danke.